unterwegs sind, sind wir es gewohnt, mit Bewertungen umzugehen. Fast immer, wenn ich im Netz irgendetwas kaufe, sehe ich die Bewertung anderer Kunden in Form von Sternen. Ich habe dann hinterher auch die Möglichkeit zu bewerten. Ja, hier sehen wir zum Beispiel die Bibel. Ja, und dann hier sieht man dann, also 300 Leute haben diese Ausgabe hier bewertet. Ich habe somit die Möglichkeit, obwohl ich das Produkt jetzt nicht vor mir habe, mir einen Eindruck zu verschaffen und um eine Kaufentscheidung treffen zu können. Das Gleiche gilt auch für den Verkäufer. Ich bekomme durch die Bewertung mit, ob der Verkäufer, die Verkäuferin vertrauenswürdig ist, ob ich am Ende für mein Geld auch einen Gegenwert erhalten werde. Manchmal sind die Bewertungen recht lustig. Wenn man einen Duden kaufen will, findet man bei Amazon folgende Bewertung. Dieser Roman hat überhaupt keinen Zusammenhang. Ich verstehe auch den Satzbau nicht. Es ist, wie als wären einfach nur Wörter aneinandergereiht. Und auf einem anderen Portal wird dann noch weiter ergänzt, ich habe nicht herausfinden können, was aus dem Aal vom Anfang wurde. Manchmal sagt die Bewertung auch mehr über den Bewerter aus, als über das Produkt, das bewertet wird. Bei einem Hotel findet man folgende Bewertung. Super Lage, sauberer und großer Pool, nettes Personal, faire Preise, kein Nutella zum Frühstück, 1 von 5 Sternen. Das könnte Hans-Peter sein. Ne? Nicht jede Bewertung kann ich also in meine Entscheidung einbeziehen, zumal es ja auch noch das Problem von den falschen Bewertungen gibt, die der Verkäufer oder Anbieter wohl auch recht einfach im Netz kaufen kann. Nicht nur Produkte werden bewertet, sondern auch Orte. Und auch zu unserer Gemeinde finden sich bei Google Bewertungen. Mit 4,04 von 5 Sternen liegen wir gar nicht mal so schlecht. Die beste Bewertung kommt von DJs Mutter. Sie schreibt, sehr, sehr freundliche Gemeinde, ein Ort, um sich wohlzufühlen und Gott zu erleben. Gottes reichen Segen euch. Es gibt aber auch eine 2 Jahre alte Bewertung mit 2 Sternen, in der sich jemand darüber beklagt, dass es bei uns Pastorinnen auf der Kanzel gibt und nach Liedern applaudiert wird. Die Frau kommt zwar nicht aus Hildesheim, scheint aber öfters hier zu sein. Sie hat auch andere Gemeinden hier bewertet und ist auch recht kritisch. Also meistens kann man die Bewertung recht gut einordnen. Und man kann aus dem subjektiven Eindruck eines anderen Menschen so die für sich relevante Information herausfiltern. Ich denke zumindest, dass ich mir vor dem Kauf im Netz einen guten Eindruck von den Produkten verschaffen kann. Und ich vermute, dass die meisten von euch dazu auch in der Lage sind. Wir sind gewohnt, mit solchen Bewertungen umzugehen, weil wir ja auch selbst bewerten, egal ob wir daran nun unsere Umwelt daran teilhaben lassen oder nicht. In den Bibeltexten, den ich jetzt lese, geht es auch um eine Bewertung. Um die Bewertung eines Gottesdienstes. Und ihr merkt, es geht um das Thema Gottesdienst. Allerdings ist es hier nicht ein Mensch, der Sterne verteilt, sondern Gott. Und wir werden feststellen, dass die Bewertung nicht so gut ausfällt. Den Text finden wir beim Propheten Amos. Wir merken damit, dass die Frage, was einen guten und gelungenen Gottesdienst ausmacht, die Menschen schon vor 2800 Jahren bewegt hat. Sonst würden wir diesen Text nicht in der Bibel finden. Ich lese Amos 5, die Verse 21 bis 24. Amos gibt dort das Urteil Gottes über die Gottesdienste damals in Israel wieder. Gott spricht, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speisopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Ja, das sind knappe, kurze Worte. Am Ende ist das schöne Bild hier, deswegen habe ich das ja auch nochmal, werde ich so über die Predigt stellen. Das Recht fließt wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss. Wir hatten ja vor kurzem hier Hochwasser gehabt. Aber vor diesem Hochwasser des Rechts muss man keine Angst haben. Aber erst am Ende. Vorher geht es ordentlich zur Sache. Und normalerweise ist es ja so, bei einer Bewertung muss man immer mindestens einen Stern geben. Und manchmal sind da Schreiber, die sagen, ah, das Produkt ist so doof, dass ich am liebsten gar keinen geben würde. Aber hier in diesem Text ist es auf alle Fälle so, es gibt keinen Stern. Bei Gott geht das. Und ich denke, das müssen ja schlimme Gottesdienste damals gewesen sein. Aber wenn ich mich dann näher mit der Zeit beschäftige, in der dieses Urteil dokumentiert wird, dann merke ich, das stimmt nicht. Zumindest nicht in Hinsicht auf die Ausgestaltung. Es geht hier in Israel um eine Zeit, in der eigentlich alles gut läuft. Es kommt Geld nach Israel. Und dementsprechend viel Geld gibt es auch für die Gottesdienste. Man kann sich etwas leisten. Multimedia, so nach damaligem Maßstab. Weihrauch. Israel liegt an einer der wichtigsten Handelsstraßen weltweit. An der Via Maris, das ist die Verbindung zwischen Ägypten und Mesopotamien, zwischen Kairo und Damaskus sozusagen. Das ist zu dieser Zeit, das ist ein ganz erheblicher Wirtschaftsfaktor. Und es ist eine kulturelle Bereicherung. Man erfährt immer, was anderswo angesagt ist. Man kann auf diese Weise lernen von dem, was einem aus anderen erzählt wird. Und das ist dann ungefähr so, wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, du Christoph, ich war in dieser Gemeinde oder in jener Gemeinde und die haben das so und so gemacht. Da gibt's zum Anfang einen Countdown, ja, und dann sind alle ruhig und machen keinen Krach mehr. Ne? Wäre das nicht auch was für uns? Sag ich, nee, das funktioniert vielleicht 2 Sonntage und dann ist da wieder der übliche Krach oder so. Ne? Die Menschen in Israel, die haben auf diese Weise an der Qualität ihrer Gottesdienste arbeiten können und sie haben sie verbessern können. Das waren Gottesdienste auf einem hohen Level. Und wir können sicher sein, wenn es damals schon Google Maps gegeben hätte, die Gottesdienste in Israel hätten 5 von 5 Sternen bekommen. Aber stattdessen hier in unserem Text das harte Urteil. Und für die Menschen in Israel, die haben das ja gehört. Da kam einer an, da kam der Amos an und hat das so gesagt. Gott spricht, ich kann eure Gottesdienste nicht ertragen. Und das ist für die Menschen in Israel schwer anzunehmen. Und zwar nicht nur wegen der Worte, sondern auch, wer das sagt. Weil dem Amos, dem gestehen sie nicht unbedingt zu, die Gottesdienste objektiv bewerten zu können. Also Amos, der kommt noch nicht mal aus Israel. Der kommt aus der tiefsten Provinz. Also es gibt zu dieser Zeit noch einen zweiten Staat in der Gegend, der Jahwe als Gott verehrt, der das Volk aus Ägypten befreit hat. Amos, der stammt aus Juda. Juda ist wesentlich kleiner und liegt abseits der wichtigen Verkehrswege, fast vollständig im Bergland. Da reist keiner durch, da gibt's keinen Tourismus. Nach Juda geht nur der hin, der dahin will, nicht wer irgendwo durchreist. Juda, das ist dementsprechend im Gegensatz zu Israel, das ist der provinziellere Staat, der kleinbürgerliche und der spießigere Staat. Also wir kennen das ja so mit den Ostfriesen so ein bisschen, ja? Da machen wir mal unsere Witze drüber. Wenn jetzt hier so ein Ostfriese kommen würde und würde uns jetzt hier die Leviten lesen, wie würden wir damit umgehen? Und Amos, der ist auch gar kein Theologe, der ist kein Priester. Amos ist ein Bauer, okay, er ist ein wohlhabender Bauer und er tut jetzt auch nicht so, als ob. In Amos 7, Vers 14 heißt es, ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Rinderhirt, der Maulbeerfeigen ritzt, also so den Stamm, dass der Saft rauslaufen kann. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israel. Also wir haben hier jemanden, der an sich erstmal keinerlei Kompetenz hat, zu sprechen. So ein Urteil zu sprechen. Aber das Entscheidende ist, hinter diesem Bauer steht Gott. Und darauf kommt es an, gerade wenn es um den Gottesdienst geht. Denn wozu macht man denn das Ganze, wenn es nicht um Gott geht? Und naja, ich würde ja eigentlich erwarten, dass Gott ebenso mit unseren Gottesdiensten umgeht, wie eine Mutter, die sich über ein selbst gemaltes Bild ihres Kindes freut. Egal wie ungelenk das auch so gemalt sein mag. Und dann merke ich, ich werde unsicher, weil es ist mir doch klar, dass ich mit dem, was ich zu sagen habe, mit dem, was ich irgendwie zu geben habe, Gott doch nicht zufriedenstellen kann. Mit dem, was ich in den Gottesdienst einbringe, ich kann doch dem Maßstab Gottes nicht reichen. Im übertragenen Sinn, meine Predigten, unsere Lieder, unsere Gottesdienste können in den Augen Gottes doch nicht, auch nicht viel mehr als so ein ungelenkes Kinderbild sein. Und wir merken, das geht dann auf einmal gar nicht mehr um die handwerkliche Ausgestaltung. Ob jetzt eine Linie jetzt ein bisschen weniger zittrig oder mehr zittrig ist. Egal, ob wir einen eindrucksvollen Choral singen, wie großer Gott, wir loben dich, oder ein sprödes Lied aus den 60er Jahren, so wie letzte Woche, du Herr, heißt uns hoffen, oder ein modernes Lobpreislied, vielleicht auch auf Englisch. Das kann man dann vielleicht 2 Jahre singen, dann hat man es über. Aber darum geht es nicht. Egal, ob sich hier einer der Musizierenden vorne verspielt oder im positiven Sinn, so mit der Virtuosität läuft uns so ein wohliges Kribbeln über die Haut. Egal, ob jetzt zum Beispiel irgendjemand einen ordentlichen Poetry Slam hinlegt oder ich mich jetzt hier halt verhaspele. Das ist alles nicht entscheidend. Das mögen unsere Vorlieben sein, unsere Kriterien. Für Gott zählt was anderes. Es heißt im letzten Vers, im Vers 24, stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Oder wie Martin Luther es ausdrückt, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ist das meine Einstellung? Komme ich so in den Gottesdienst mit einem Sinn für Gerechtigkeit? Damals war es auf alle Fälle so, dass in Hinsicht auf die Frage der Gerechtigkeit bei den Menschen in Israel einiges im Argen war. Das können wir in Amos 2 zum Beispiel lesen. Da spricht Gott zu dem Propheten: Weil Israel wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, werde ich nicht länger darüber hinwegsehen. Denn sie haben Gerechte für Silber und Arme für ein paar Sandalen verkauft, also als Sklaven. Sie haben die Schwachen in den Staub getreten und den Unterdrückten ihr Recht vorenthalten. Vater und Sohn schlafen mit der gleichen Frau und beschmutzen so meinen heiligen Namen, also bei einer Prostituierten. Auf gepfändeten Kleidern verbeugen sie sich neben jedem Altar und im Haus ihres Gottes trinken sie Wein, der mit dem Geld anderer bezahlt ist. Ja, es war Frieden, es war Geld ins Land gekommen, Menschen waren wohlhabend geworden, aber dieser Reichtum, der kam nicht überall an. Der eine konnte sich ein Leben in Luxus leisten, mit allen Annehmlichkeiten, der andere war wirtschaftlich abgehängt und geriet mit seinen Schulden in die Sklaverei. Vielleicht gar nicht mal wegen einer großen Summe. Der wollte sich ein paar Schuhe kaufen, hat gesagt, okay, ich habe Arbeit, ich kann mir das leisten, aber dann zack, Kündigung von einem Tag auf den anderen auf der Straße und dann muss man irgendwie die Schuhe bezahlen und dann muss man sein Kind in die Sklaverei geben. Es geht im Alltag in Israel nicht nach dem Willen Gottes zu. Und obwohl im Gesetz vorgeschrieben war, dass man einen Mantel, den man als Pfand annimmt für einen Kredit, den musste man dem eigentlichen Besitzer immer über Nacht wieder zurückgeben, damit sich dieser damit zudecken konnte, den als Decke nehmen konnte. Stattdessen werden diese Mäntel als Teppiche für Orgien im Tempel missbraucht. Und dann überlege ich, wie ist das heute? Wie ist das bei uns mit der Gerechtigkeit? Und ich merke, ich habe es ja schon angedeutet, das, was uns als Menschen so wichtig ist, dass im Gottesdienst ein roter Faden erkennbar ist, dass es angenehm warm hier ist, nicht zu kalt, dass die Heizung funktioniert, dass bei den Liedern kräftig mitgesungen wird, dass ich einen zentralen Gedanken von der Predigt mitnehmen kann. Das hat alles seine Berechtigung. Ich möchte das nicht abwerten. Aber zuerst geht es darum, dass das, was wir bekennen, mit unseren Worten übereinstimmt. Und da frage ich mich schon, was würde Amos heute zu uns sagen, wenn jetzt hier plötzlich so ein orientalischer Hirte reinkommen würde, wenn Gott ihn nach Deutschland schicken würde? Wie würde er das Handeln derjenigen bewerten, die den Begriff des christlichen Abendlandes gerne wie eine Fahne vor sich hertragen? Wie würde er unsere Diskussion um Schulden und Geld bewerten, die zunehmende Abschottung Europas, die zunehmende Spaltung der Gesellschaft bei uns? Strömt hier in Deutschland das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach? In solchen Augenblicken, wenn ich mich das frage, bin ich froh, dass ich kein Politiker bin. Ich bin nur ein einfacher Bürger, Ehemann, Vater von 3 Kindern, Angestellter. Das Einzige, was ich oft tun kann, ist beten. Aber mache ich das? Bete ich für die Verantwortlichen, bete ich für die Menschen, die hier unter die Räder kommen, weil sie nicht mehr genug zum Leben haben, für die Menschen, die nicht mehr durchblicken durch den Dschungel manipulierter Nachrichten, die sich einlullen lassen von der Propaganda geisteskranker Diktatoren. Und wie sieht es aus mit meinem Verhalten im Kleinen, in meinem direkten Umfeld? Was lasse ich mir da meinen Glauben kosten? Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Der Gott des Neuen Testaments ist doch der Gott des Alten Testaments. Und aus den Evangelien kann ich doch am Verhalten Jesu ebenso rauslesen, dass bei Gott Gerechtigkeit eine große Rolle spielt. Setze ich mich für Gerechtigkeit an, auch wenn ich dafür Gegenwind kriege? Und natürlich, klar, es ist immer so, als Einzelne haben wir keinen großen Hebel, aber wie sieht das für uns als Gemeinde aus? Wie gehen wir mit denen um, die nicht viel zu melden haben bei uns? Finden sie bei uns Gehör, auch wenn sie vielleicht nicht zum Gottesdienst kommen so oft? Fordern wir als Gemeinde zu viel an Einsatz, an Mitarbeit, an Geld? Strömt ja bei uns in der Gemeinde das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach? Die Predigt hat angefangen mit Bewertungen. Bewertungen gehören zum Alltag einer Gesellschaft, in der das Internet eine große Rolle spielt. Auch Bewertungen von Gottesdiensten und Gemeinden. Aber wenn Gott anfängt zu reden, wenn er anfängt zu bewerten, wenn er den Maßstab festsetzt, auf den es ankommt, dann merken wir doch, dass es einmal auf einmal gar nicht mehr um uns und unsere Befindlichkeiten geht. Wir merken, wie unsere ganzen Debatten, die wir oft so hochkochen lassen, wie unsere Positionierung an Bedeutung verlieren. Wie absurd ist es, dass sich immer nur alles um uns und unsere Befindlichkeiten dreht. Und dann geht es auf einmal auch gar nicht mehr um den Gottesdienst oder wie ich hier jetzt herkomme, um die Frage, welche Musik ich hier bevorzuge, welcher Prediger eine Salbung hat und welcher nicht. Sondern es geht um mich mit meinem ganzen Leben. Es geht um uns als ganze Gemeinde. Und dann fange ich an zu verstehen, wie das in der Schriftlesung gemeint ist. Wenn Paulus am Anfang von Römer 12 sagt, ich ermahne euch nun Brüder und Schwestern durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als sein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also unser Glauben ist keine Sache, die sich am Sonntagvormittag abspielt. Es geht um den Alltag, 24/7. Es geht darum, dass ich nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag als Christ lebe und als solcher zu erkennen bin. Mit einem Einsatz für diejenigen, die es nötig haben, die aber nicht in der Lage sind, die Stimme zu erheben. Und dann frage ich mich, so wie ich mich im Hinblick auf unser Land frage und in unsere Gemeinde, auf mein eigenes Leben, strömt in meinem Leben als Pastor, als Architekt, als Ehemann, Vater und Freund das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich alle diese Fragen mit Nein beantworten. Und ich merke auf einmal etwas von der Unruhe, die schon Martin Luther im 16. Jahrhundert umgetrieben hat, die Frage, wie man vor Gott gerecht werden kann. Und ich merke, dass meine einzige Chance, so wie Martin Luther es auch entdeckt hat, dass unsere einzige Chance in Christus liegt. In Römer 3, ab Vers 21, bringt Paulus das auf den Punkt. Da schreibt er, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, dem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Und dazu kommt gerade Christus in die Welt, weil Gott ganz genau weiß, dass wir nicht in der Lage sind, das Recht fließen zu lassen, so wie hier auf diesem Bild. Weil wir uns immer viel zu sehr bei uns selbst bleiben, weil wir immer nur uns um unsere eigenen Befindlichkeiten drehen. Aber das ist gerade die gute Nachricht, dass er uns aus diesem brummkreiselhaften Treiben um uns selbst befreit. Das ist die gute Nachricht, dass Christus den Blick auf denjenigen wendet, der unsere Hilfe braucht. Das ist die gute Nachricht, dass er für unsere Schuld stirbt, für unser Versagen, für unsere Egozentrik, unseren Eigennutz, unsere Beschränktheit, dass wir immer nur uns selbst sehen. Und dafür stirbt Christus am Kreuz. um deutlich zu machen, dass nicht wir selbst den Maßstab erfüllen müssen, den wir nicht erfüllen können. Die 0 Sterne, die Gott uns gibt, ebenso wie den Menschen damals, sind nicht das letzte Wort, sondern er selbst sorgt für die Erfüllung seines Anspruchs, indem er für Gerechtigkeit sorgt. Er selbst baut sein Reich, er selbst lässt das Recht fließen. Und dann dürfen wir mitbauen, nicht um ihn etwas beweisen zu müssen, sondern weil uns das Heil, weil die Gerechtigkeit zugesprochen ist. Weil wir sehen, wie Gott es fließen lässt, und dann dürfen wir Steine beiseite räumen, dass es noch besser fließen kann. Ich wünsche mir, dass das in unserer Gemeinde zu erfahren ist, dass wir uns nicht gegenseitig unter Druck setzen und überfordern, sondern uns gegenseitig als von Gott Gerechtfertigte ansehen können und dann als Gerechtfertigte diejenigen in den Blick nehmen können, denen es nicht so gut wie uns geht. Weil wir davon befreit haben, auf unsere eigene Rechtfertigung schauen zu müssen. Der größte Stressfaktor ist weggefallen. Wir können gelassen in die Zukunft schauen und als Gelassene andere einladen zur Teilhabe an Gottes Gerechtigkeit in Christus. Dieser Gottesdienst steht über der Frage, wie komme ich in den Gottesdienst? Und wir merken, darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht darum, wie lebe ich mein Leben? Und es ist die Frage, ob ich in der Lage bin, ja, mir die Gerechtigkeit von Gott zusprechen zu lassen und dann mitzumachen, mitzubauen am Bau des Reiches Gottes als Befreitem. Amen. Ich bete und ich bitte euch dazu aufzustehen.